Sie ist mehrfach ausgezeichnete Schauspielerin, hat in über 40 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt, ja, und ist seit 1964 Ensemblemitglied im Theater der Josefstadt. Marianne Nentwig, Charakterdarstellerin, Doyen der Josefstadt, ja, und Grand Dame der heimischen Schauspielszene. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Gerne.
Ja, Ihr Schauspielleben ist prallvoll. Bald 60 Jahre jetzt in der Josefstadt, eine unfassbar lange Zeit. Sie haben Tourneen gemacht in Ihrem Schauspielleben bis nach New York, 7 Jahre bei den Salzburger Festspielen. Die Bühne quasi ist Ihr Lebenselixier.
9 Jahre, also wurscht, genau.
So, die Bühne als Lebenselixier, diese Metapher, stimmt das?
Ja, also, ja, das kann man schon sagen. Also ich weiß nicht, wie mein Leben ausgeschaut hätte ohne das. Das heißt, der Anfang war nicht so, dass ich, wie andere Leute sagen, von Kindheit an will man das und das ist ein brennender Wunsch. Mich hätten viele andere Dinge auch interessiert. Mhm. Und bevor ich eigentlich in die Schauspielschule gegangen bin, wollte ich ja Skilehrerin werden. War schon fast aufgenommen am Adelberg in der staatlichen Skilehrerausbildung. Hat man mir dann ausgeredet, bin ich in die Schauspielschule gegangen, obwohl ich damals noch immer geglaubt habe, es ist eine Utopie, diesen Beruf. Das wünscht sich jedes junge Mädchen und das ist einfach utopisch nicht erreichbar.
Wir kommen zu den unterschiedlichen Vorstellungen. Da war ja auch ganz am Anfang die Fernsehansagerin Marianne Nentwig noch dabei. Da kommen wir mal noch dazu. Es sind in der Zwischenzeit bald schon 140 Premieren alleine im Theater der Josefstadt. 140 Stücke, 140 Mal Text lernen. Aber es ist ein unfassbar großes Werk sozusagen. Otto Schenk, und das finde ich sehr rührend, man kennt den Otto ja, der ist ein krantelnder, meistens poltender Typ, hat bei der Verleihung des Goldenen Rathausmannens, den sie bekommen haben 1976 schon, also das ist wirklich schon ein bisschen Zeit her, gesagt, mit Marianne Nentwig steht ein überirdisches Mädchen, geradezu eine Fee auf der Bühne. Der Mann war richtig verliebt in sie.
Ja, weiß ich nicht. Nein, wir mögen uns heute noch sehr gern.
Mhm. Ja, also. Also da waren Sie ja noch gar nicht so lange dabei.
Nein, natürlich nicht. Also ein paar Jahre, wenige Jahre.
Wenige Jahre.
Also müssten...
Ja, es waren ungefähr 10 Jahre. Aber wenn man 60 Jahre bei einem einzigen Arbeitgeber ist, sind die ersten 10 Jahre fast ein Rundungsfehler.
Ja, naja, also ich, was soll ich dazu sagen? Also es war einfach eine glückliche Fügung, dass ich so lange an diesem Haus sein durfte, dass ich andere Direktoren also überlebt habe, das heißt, dass sie mich behalten haben, dass ich auch schlecht sein durfte. Ich habe meine Lehrjahre in der Josefstadt, also in großer Öffentlichkeit verbracht und man hat mich nie fallen lassen. Also es ist schon, und es ist heute noch so, dass wenn ich eine Zeit lang nicht spielen kann, geht mir die Familie dort ab.
Na klar, ja. Nach 60 Jahren ist das ja Heimat sozusagen. Ja. 1988 wurden Sie schon Kammerschauspielerin, 2014 dann Doyen der Josefstadt. Das ist jemand, der 50 Jahre bei einem und im gleichen Haus geblieben ist.
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das mit dieser Jahreszahl zusammenhängt, sondern das ist das älteste Mitglied des Ensembles. Natürlich muss man da einen gewissen Stand haben, um Doyen zu werden. Das ist schon klar. Aber es ist immer das älteste Mitglied.
Aber ein berufliches Fremdgehen sozusagen, zum Privaten kommen wir ja noch, aber ein berufliches Fremdgehen, das war nie so wirklich ein Thema. Ich meine, Sie haben schon viele Dinge auch parallel gemacht, aber Sie wollten einfach in der Josefstadt bleiben.
Nein. Es gab eine Zeit, das war, glaube ich, so am Ende der Stoßära, wo ich das Gefühl gehabt habe, ich muss raus, ich muss eine andere Luft um die Nase haben. Es war so eine Inzucht am Theater. Es war immer die gleichen Regisseure, immer das gleiche Ensemble, keine Fluktuation. Und ich habe gedacht, ich trete auf der Stelle, also ich muss raus. Da hatte ich schon mein erstes Töchterchen und da habe ich zwei halbherzige Versuche unternommen, woanders anzukommen. Das eine war am Burgtheater, die haben gesagt, sie haben so viele Frauen in meinem Alter. Hatte auch gestimmt. Und das zweite war in Düsseldorf beim Strux, der da gesagt hat, schauen Sie, Frau Nentwig, Sie wollen ja gar nicht. Das höre ich Ihnen ja an.
Also im Herzen eine Josefstädterin sozusagen. Ja, Franz Stoß, Sie haben schon erwähnt, jener Direktor, der Sie 1964 aufgenommen hat, damals in der Josefstadt, hat gesagt, Sie verkörpern als eine der ganz wenigen, die es überhaupt noch gibt, den aussterbenden Typen des sauberen Mädels. Waren Sie wirklich immer so brav?
Ich glaube schon, dass ich in der Jugend sehr brav war. Ich war auch sehr, sehr streng erzogen. Aber ich glaube nicht, dass das mit der Bühne was zu tun hat, ob man jetzt privat brav war oder nicht, sondern es liegt einfach an der Ausstrahlung, die man für die Rollen hat. Und da war ich halt immer sehr festgelegt am Anfang auf diese braven, sauberen Mädchen. Keiner hat mir was Komisches zugetraut oder was Ausgeflipptes. Und später waren es dann halt die eleganten Damen und es waren immer die Opfer. Und das ist mir dann irgendwann auch schon sehr, ich habe dann gekämpft um Charakterrollen. Später hat das Publikum oft nicht estimiert, weil dann einmal schrie eine aus der Loge, nicht schrie, sondern wir haben sie bis auf die Bühne verstanden. Na, das ist keine Rolle für die Nentwich. Also wenn ich dann mal was anderes...
Das ist aber schon arg, oder? Man spielt eine Rolle und hört das dann sozusagen aus dem Publikum.
Ja, ja.
So. Was macht das dann mit einem?
Naja, es war, naja, man spielt weiter, es ist keine große Sache, aber man lacht halt dann darüber und sagt oder bedauert, dass das Publikum so ist und dass es halt diese eingefahrenen Wege fahren will, also sehen will, schöne Kleider, schöne Menschen, schöne Worte. Das war halt damals in dieser Zeit. Und das hat sich aber Gott sei Dank ja schwerst geändert.
Ja. Blicken wir ein bisschen zurück in Ihre Kindheit und Jugend. Das hat ja, ich sage mal, sehr durchwachsen begonnen. Sie sind, ich darf das sagen, im Jahr 1942 geboren. Ja. Traumatische Situation damals, Krieg am Höhepunkt, der Beginn des Endes sozusagen. Ich sage doch, in diesem Geburtsjahr hat sich ja der Zweite Weltkrieg dramatisch geendet. Gegen die, die ihn begonnen haben, muss man natürlich auch dazu sagen. Sie sind als zweite Tochter in eine Familie eines Lehrerehepaars, Ihre Eltern, geboren worden.
Nein, meine Mutter war keine Lehrerin. Sie war eher Kindergärtnerin.
Kindergärtnerin, aber Pädagogen halt sozusagen.
Ja.
Und sind dann geprägt worden von der schwierigen Zeit der Nachkriegsphase, zweite Hälfte der 40er Jahre, die 50er Jahre, Besatzungszeit sozusagen.
Ja.
Was hat das aus Ihnen gemacht? Wie sehr hat Sie diese Zeit geprägt?
Geprägt hat mich eigentlich die Tragödie meiner Kindheit. Das ist eine andere Geschichte. Aber in der Zeit des, nach dem Krieg, wir haben alle die Not und die damals geherrscht hat, ja nicht empfunden, weil es, alle saßen im gleichen Boot und man war halt auch eben, die Einstellung war viel bescheidener und es war eine Aufbruchstimmung, nicht? Mhm. Es war alles im Aufbau, im Wiederaufbau und das ist das, was halt heute irgendwo nicht so positiv.
Gut, heute gibt es vieles im Übermaß und für manche ist ja das geradezu ein Problem, nicht genug zu bekommen.
Ja.
Sie haben von der Tragödie Ihrer Kindheit gesprochen, eine traumatische Kindheit, alleine wie es begonnen hat, 1942, 4 Jahre quasi noch Kriegskind gewesen zu sein und auch die familiären Verhältnisse, das war eine Katastrophe. Wollen Sie da ein bisschen was erzählen darüber?
Nein, Sie haben mich gebeten, ich soll das mitbringen, was irgendwie mit mir halt sehr intensiv zu tun hat.
Da ist die Hanna,
das ist meine Schwester.
Ihre Schwester und die Marianne in jungen Jahren.
Ja, meine ältere Schwester und ich. Und es war halt einfach eben ein ganz schlimmes Aufwachsen, die Kindheit und Jugend. Und ich habe, nachdem das für alle eine Tragödie war, sowohl für uns Kinder als auch für meine Mutter und meinen Vater, habe ich dann irgendwann einmal versucht, wie ich die Briefe meines Vaters, die aus 4 Jahren Krieg entstanden sind, und auch die Antworten meiner Mutter, die mein Vater alle aufgehoben hatte, ich habe das dann versucht, ein Fotobuch daraus zu machen, das aber mehr, also besteht eigentlich hauptsächlich aus den Briefen und zeigt einfach, was der Krieg in Beziehungen angetan, angerichtet hat. Und wie viele Schicksale da eben ganz, ganz schwer gelitten
haben. Sehr, sehr bedrückend, authentische Berichte auch von der Front in Briefen.
Ja, also schon ein bisschen, aber In den Briefen stand ja nie etwas, es waren über hunderte Briefe, die ich da studiert habe, und die Politik wurde ausgelassen, weil das ist ja alles der
Zensuriert
Zensur.
Worden natürlich, man durfte ja gar nicht sagen, wo man eingerückt war, das war ja hochsensibel, vor allem in dieser Defensivphase, das war ja schon die Rückzugsphase dann am Schluss.
Und mein Vater war also schwer in der Arbeiterbewegung damals drinnen, wir haben ja Gott sei Dank keine Nazi-Vergangenheit aufarbeiten müssen, meine Schwester und ich, das ist ja auch mal ein Glück. Ja, und so habe ich das eben gemacht und gehofft, dass es ein bisschen diese Schatten der Vergangenheit ein bisschen auflöst.
Das ist schon sehr beeindruckend. Das ist ja ein richtig dickes, gebundenes Buch geworden, wo Sie sich quasi als Schriftstellerin mit Ihrer eigenen Familiengeschichte auseinandergesetzt haben.
Ja, ich habe eigentlich...
150 Seiten?
Nein, es besteht hauptsächlich aus Briefen, Telegrammen, alles, was ich da gefunden habe.
Aber chronologisch geordnet natürlich.
Ja,
und von Ihnen dann aber auch quasi so kommentiert. Und
eine Fiechsarbeit war das, ja.
Und mit Bildern natürlich aus Ihrer Kindheit. Ja. Wir haben am Telefon ja schon im Vorgespräch geklärt, es ist ja privat nicht so viel von Ihnen überliefert. Wir werden aber trotzdem das eine oder andere nachher noch besprechen. Und das ist jetzt schon sehr privat, sehr intim natürlich, diese Situation. Natürlich.
Aber geschrieben habe ich nur ab und zu mal einen Kommentar.
Kommentare haben Sie
also es ist nicht ein Buch, wo ich die Autorin bin.
Nein, das ist schon der Papa natürlich mit den vielen Briefen.
Und die Mutter.
Aber es ist natürlich ein authentisches Stück Zeitgeschichte. Also ich würde mal sagen, das Leben hat schwierig begonnen.
Ja.
Sie haben dann trotzdem in einem zweiten Bildungsweg eben erst das Theaterspielen erlernt, denn begonnen hat es ja eigentlich nach der Matura und dem üblichen Fortgang beim ORF im Sekretariatsbereich und dann als Fernsehansagerin, wie das damals geheißen hat.
Naja, das war einfach, weil ich am Abend die Schauspielschule gemacht habe. Zwar ohne großen Glauben daran, dass daraus was wird, aber einfach als Hobby. Und dann habe ich mir gedacht, dann war ich fertig. Was mache ich jetzt damit? Also Theater in Wien, chancenlos. Vielleicht kann ich Fernsehsprecherin werden. Habe mich beworben, das war damals der Direktor Freund. Und man hat mich einfach vor die Kamera gesetzt. Das war alles ganz anders.
Aber das ist doch erstaunlich. Da würde man ja annehmen, das wollten ganz, ganz viele machen. Das ist ja ein durchaus jetzt auch sehr beliebter Job. Jetzt gibt es diese klassischen Fernsehansagerinnen nicht mehr, aber Moderatorinnen und Moderatoren, das ist ja ein Beruf, jeder Zweite würde ihn irgendwie machen. Sie sind einfach gekommen, haben gesagt, ich hätte es gern. Und so, bitte setz dich vor die Kamera und fang
genau an. Genau so war's. Keine Kostümberatung, nichts. Also, oder kein Casting vor allem. Also, dass man Leute ausprobiert oder was. Nix. Ich habe geschrieben, ich bin die und die, ich habe das gemacht, ich sitze da im ORF, ich würde gern.
Und dann kam aber trotzdem eben die Breinersche Abendschule, quasi das Konservatorium.
Nein, die war schon fertig.
Die war schon fertig, aber sozusagen dann das Trauen, sich auch im Schauspielberuf zu behaupten.
Das ist eine ewig lange Geschichte, die kann ich Ihnen nicht erzählen. Die ist sehr interessant, sehr spannend und auch sehr lustig, wie ich dann eigentlich ans Theater gekommen bin. Aber das ist abendfüllend, das hat hier keinen Platz.
Okay, also ich kenne ja viele Abende mit Ihnen, auch als bekennender Josefstadt-Abonnent. Und man weiß natürlich, Sie sind extrem beliebt, von Anfang an schon gewesen, haben sehr, sehr viele Preise bekommen, Auszeichnungen, Sondergleichen, ich könnte die gar nicht anführen, alle. Es war dann schon Ihr Medium sozusagen, also nicht das nüchterne Programmansagen in einem abstrakten Studio, sondern schon mit Publikum zu arbeiten.
Ja, natürlich. Und das ist ja auch die Faszination auf der Bühne. Ich meine, ich mache wahnsinnig gern Kameraarbeit, mache viel zu wenig, weil irgendwie, wahrscheinlich rühre ich nicht genug um, dass die Leute auf mich wieder zukommen. Aber also die Kameraarbeit, das ist etwas vollkommen anderes, beides faszinierend. Mhm. Auf der Bühne ist halt dieser Kontakt mit dem Publikum so unglaublich wichtig und beglückend oder auch bedrückend, wenn man das Gefühl hat, man erreicht die Leute nicht. Es ist jeder Abend eine Herausforderung.
Da waren ja eben auch über 40 Film- und Fernsehproduktionen, quasi die Parallelwelt zum Theaterspielen, sehr renommierte Produktionen. Sie waren beim Tatort mit dabei, Sie waren beim Kotter mit dabei, Sie haben beim Bockerer, glaube ich, in jedem Teil mitgemacht und da hat ja 3 oder 4 Teile gehabt damals. Sie waren im Schlosshotel Ort eine ganze Staffel lang über mehrere Jahre präsent. Eine Liste, die ganz, ganz lange ist. Trotzdem, die eigentliche Heimat Theater, wo man ja in Wirklichkeit nur vor, ich sage mal, 500 Leuten spielt und nicht vor einem Millionenpublikum, wie es früher noch beim Kottern zum Beispiel gewesen ist. Sie wollen dann lieber vor den 500 Leuten als abstrakt vor einer Million.
Ja, das rechnet man nicht so auf. Das tut man nicht. Ich meine, das Theater ist eine unglaubliche Anstrengung, weil man ja die vielen, vielen Vorstellungen hat, die Proben lang sind. Das ist beim Film eben ganz anders. Und das macht auch wahnsinnig Spaß. Aber wenn man, also es ist ein Bacillus, der sitzt in einem drin und man will da nicht mehr raus.
Und man sieht, den Bacillus gibt's noch immer. Wenn man sich das aktuelle Programmheft des Theater der Josefstadt ansieht, ich bekomme das ja auch immer zugeschickt als Abonnent, da werden so die Inhalte der nächsten Periode vorgestellt. In dem Fall der Spielsaison 22/23, ab Herbst beginnend. Und das Cover ziehen Sie.
Ja, das ist so lustig, weil da war die Idee von unserer Dramaturgie wahrscheinlich, dass drinnen lauter Fotos Kindheitsfotos der Schauspieler sind. Also das ganze Ensemble musste Kindheitsfotos abgeben. Und ich habe also mehrere abgegeben und eines davon war auch das.
Sie, Eislaufend, damals neben einem Heumarkt?
Ja.
Ja. Im Alter von 14, 15 Jahren?
Ja, ich glaube 14 war ich.
Also das ist jetzt schon ein bisschen her, ist sozusagen aus den 50er Jahren.
Ja, auch also Eislaufen war damals mein Lebenselixier. Ich war nie gern zu Hause und ich war vor der Schule, ich war nach der Schule, ich war immer am Eis.
Also nicht nur angehende Skilehrerin, sondern sozusagen auch eine Eislady. Ja, im privaten Bereich ist manches überliefert, nicht zu viel. Wir werden da jetzt ein bisschen dran herumkratzen. Johannes Pollack, Ihr Mann, Sie sind verheiratet.
Nein, ich bin geschieden.
Geschieden eben, aber dann eben wieder. Also erzählen Sie uns einmal die Geschichte.
Nein. Ich bin zweimal verheiratet gewesen. Also ich habe auch zwei Töchter aus beiden Ehen jeweils. Und ich lebe jetzt schon seit ich 49 war allein. Also ich bin allein lebend.
Aber eines der beiden Väter sozusagen war der Johannes Pollack als Arzt damals. Und da gibt's jetzt eine Begebenheit, zwei Töchter und vier Enkelkinder. Mhm. Und da ist nicht nur alles eitel Wonne, wenn ich das so sagen darf.
Das war in meinem ganzen Leben nicht alles eitel und Wonne.
Das haben Sie eh schon gesagt im Vorgespräch, aber ich glaube, ein doch sehr dominantes Thema ist, eines Ihrer vier Enkelkinder hat Down-Syndrom.
Ja,
Thema, über das man in der Öffentlichkeit jetzt nicht so oft spricht.
Ja, ich finde das schade, weil ich meine, dieses Tabu sollte gebrochen werden. Ja, heute spricht man eh schon viel mehr darüber. So ein Kind zu bekommen ist natürlich, also ein Enkelkind in meinem Fall, es ist schon eine große Katastrophe zunächst. Es ist der Schock, es ist die Frage, warum gerade ich, die sich dann jeder stellt. Ja, man weiß, es passieren furchtbare Dinge, aber warum jetzt gerade ich? Wenn man das überwunden hat, und meine Tochter hat das unglaublich mit einer solchen Kraft und also hat das geschafft. Ist dieses Kind so geliebt? Es ist natürlich auch, ob man ein Glück hat, Down-Syndrom kann von, da gibt es so viele Stadien, von ganz, ganz schlimm bis zu Leuten, die sogar studieren, also in seltensten Fällen. Unsere liegt so in der Mitte, sie kann nicht lesen, sie kann nicht schreiben, sie ist ein fröhliches, kommunikatives Kind. Man versteht sie, also ich verstehe sie, schwer in der Phonetik. Aber diese Kinder haben allgemein Eigenschaften, von denen sich wir, also die sogenannten gesunden Menschen allerhand abschauen könnten. Sie sind ohne Arg, sie können nicht falsch sein, sie leben ganz direkt, sie sind in ihren Reaktionen ganz direkt und sie können nicht berechnen. Das ist eine tolle Sache.
Das ist eine sehr ehrliche, authentische Art und Weise, durchs Leben zu gehen.
Wunderbar. Und Sie haben eine Herzenswärme, die, ja, was soll ich dazu sagen?
Bemerkenswert, wie Sie das auch erzählen. Man hat den Eindruck, wenn man recherchiert, bei der Marianne Nentwich gibt es sehr, sehr viel über ihre vielen, vielen Theaterrollen, auch die Tourneen zum Beispiel nach New York. Da waren Sie ja kaum den 20ern entwachsen, waren Sie als junge Dame sozusagen im Big Apple ganz alleine. Das sind ja alles sehr spannende Dinge. Aber im Privatleben, da ist ein bisschen so die Glocken drüber. Aber war das auch wirklich bewusst von Ihnen so gemacht oder hat da nie einer nachgefragt?
Nein, also das zum Beispiel, Sie haben mir erzählt, dass vom Down-Syndrom eigentlich in der Öffentlichkeit nichts steht. Das war nie eine Absicht, ganz im Gegenteil. Ich habe mich sogar einmal geärgert über ein Interview, wo das rausgeschnitten wurde, aus Rücksicht auf mich, falls ich das nicht möchte. Nein, ich finde, man sollte damit raus.
Bei uns bleibt es ganz sicher drinnen. Ja. Wir haben ja im Vorgespräch auch gesagt, wir dürfen über das reden. Ja. Jetzt haben Sie auch immer wieder angedeutet, und wir haben Sie auch schon gehabt heute, Sie hatten ein Leben, das deutlich schwieriger ist, als es aussieht. Wenn man 60 Jahre auf der Bühne bei einem dem gleichen Arbeitgeber steht, denkt man sich, naja, die sagt Made Wiesen, die ist da durchmarschiert, war halt Schauspielstar und, aus.
Nein, das ist mir sehr oft passiert, dass Zuschauer, die mich halt so plötzlich kennengelernt haben, mir vermittelt haben, ich mache den Eindruck, als liegt das harmonischste Leben hinter mir. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also ich habe Zeiten erlebt, die ich vielleicht ein zweites Mal nicht überleben würde. Also das.
Sie haben ja auch gesagt, dass die Scheidung von Ihrem zweiten Mann, wir haben vorher schon darüber gesprochen, über Johannes Pollack, vielleicht ein Grund war, wirklich erwachsen zu werden. Und da waren Sie auch nicht mehr ganz jung. Das war so eben rund um die 50, als das gewesen ist.
Ja, 49 war ich.
49 waren Sie. Das war sozusagen der Schritt ins Erwachsenenleben.
Absolut, absolut, weil Frauen neigen ja oft dazu, sich an die Männer anzuhängen. Der kann das, der macht das für mich und so weiter. Und plötzlich ist man entwurzelt, man steht ganz alleine da, man muss das alles schaffen. Und seltsamerweise, obwohl mein Ex-Mann meinen Beruf sehr geliebt hat, mir nie im Weg gestanden ist, ganz im Gegenteil, ist beruflich bei mir damals ein Knoten aufgegangen, gegen den ich immer angekämpft habe, den ich nicht lösen konnte. Wie das passiert ist, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Er ist jedenfalls nicht schuld.
Ist mittlerweile ja 30 Jahre her. Ich nehme mal an, da hätte es genügend Gelegenheiten gehabt, sich das wieder anzutun, sage ich jetzt einmal. Eine Ehe, eine Beziehung. Sie waren da eben schon zweimal verheiratet. Hat es Ihnen gereicht, sozusagen, sich das nicht nochmals anzutun?
Nein, ich habe nach dieser Scheidung einfach mir gesagt, ich erlaube mir keinen Männerhass. Das kommt nicht in Frage. Ich gehe aber auch nicht auf die Suche. Ich bin offen. Und da gab es vielleicht zweimal, dreimal Gelegenheit, wo ich gemerkt habe, ich bin noch emotionsfähig. Aber das hat halt das Schicksal nicht erlaubt, diese drei Situationen. Und so blieb ich halt allein.
Sie würden nicht noch einmal ganz jung sein wollen, haben Sie in einem Interview auch gesagt, weil das eben eine schwierige Situation ist. So um die 50, das war schon okay, würde man eine Zeitreise antreten können, aber um Gottes Willen nicht wirklich jung. Ist das so?
Ja, also vielleicht ist das nicht in jedem Leben so. In meinem Fall würde ich nicht mehr gerne jung sein, weil ich mir selber sehr viel im Wege gestanden bin durch Unsicherheit, durch mangelndes Selbstbewusstsein und so weiter. Aber andere Kinder haben andere Gene, wachsen anders auf. Also ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern.
Das ist es ja. Sie haben in einem Interview mal gesagt, andere treten selbstsicher und zukunftspositiv auf. Mhm. Sie selber haben sich als scheu bezeichnet und ein bisschen als zurückgezogen. Und das aber als jemand, der dann 60 Jahre lang schaut, Spielerin ist, quasi exhibitionistisch auf der Bühne steht.
Ja, das ist schon richtig. Aber ich meine, da gibt es ja viele Beispiele. Der Norbert Kappen, ich weiß nicht, ob Ihnen der vom Burgtheater, das war ein ganz, ganz toller Schauspieler. Sowas Introvertiertes und das ist gar nicht vergleichbar mit irgendjemandem. Ich glaube, der hat das eben auch gebraucht, dass er dieses Manko auf der Bühne eben wieder guten, also ersetzen konnte.
Das klingt ein bisschen so wie die Clowns, die im wirklichen Leben dann ja oft auch traurige Menschen sind.
Naja, also das ist einfach so.
Blicken wir nach vorne. Sie strahlen ja immer noch, wenn es darum geht, auf der Bühne zu stehen. Zum 75er wurde Ihnen ja quasi auch ein Stück gewidmet von Herbert Föttinger, der aktuelle Direktor im Theater der Josefstadt. Jetzt naht wieder ein runder Geburtstag, ich sag's einmal so. Und heuer naht sogar die Staatsoper als Auftrittsmöglichkeit.
Ja, das macht mir unglaubliche Freude, obwohl das ganz negativ begonnen hat. Also dazu gesagt, ich habe einmal in Bad Ischl in Shishi eine schöne Rolle gespielt, das so auch mit Sprechgesang. Ich bin seither dem Musiktheater verfallen und wollte nach Shishi überhaupt nicht mehr ins Sprechtheater zurück, weil das etwas ganz anderes ist und so lebendig und so toll. Und jetzt spiele ich schon das fünfte Jahr in der Volksoper, die Mrs. Higgins, in My Fair Lady mit ganz großer Freude. Und auf einmal kam die Staatsoper daher. Und das hat, die Erstgespräche sind so unglücklich verlaufen, dass ich eigentlich keine Ahnung hatte, was da auf mich zukommt. Das ist in der Regimentstochter, La Fille du Régiment, und eine eher schlechte, kleine Sprechrolle, die mir aufgemotzt wurde. Und anscheinend will die Direktion jetzt diese Aufmotzerei nicht mehr und will einfach eine Schauspielerin, die das spielt. Und ich habe dann erst, wie ich eigentlich aus dem Vertrag nicht mehr raus konnte, erfahren, dass das Ganze auf Französisch ist. Das hat mich vorher kein Mensch gefragt, ob ich überhaupt Französisch kann. Und da muss man 80 Jahre alt werden, um dann zu erkennen, warum man in der Schule 8 Jahre Französisch gelernt hat.
Ja. Aber man merkt, es macht Ihnen in Wirklichkeit eine Riesenfreude. Ja. Und Sie brennen ja immer noch von der Leidenschaft getrieben, auf der Bühne zu stehen.
Da hat sich nichts geändert. Ich habe jetzt sozusagen bei dieser Geschichte eben auch diesen Ehrgeiz. Ich liege im Bett und führe mit mir selber Regie. Aus dieser kleinen, nicht sehr guten Rolle was zu machen.
Das heißt, diese Leidenschaft nützt sich nicht ab. Die ist gekommen, um zu bleiben, und Sie sind voller Pläne, auch was die Josefstadt betrifft oder andere Engagements, sozusagen fürs Publikum da zu sein.
Ja, solange ich kann, solange es mir Spaß macht, solange mein Hirn mittut. Es ist ja auch nicht, also es kann ja kein Mensch voraussehen. Wenn man Alzheimer bekommt, bekommt man das, dann nützt kein Training, kein Hirntraining, gar nichts. Das ist eine Krankheit, die überfällt einen, weil man dazu neigt oder
gut,
so.
Die Rollen muss man lernen. Das ist wahrscheinlich nicht leichter im zunehmenden Alter.
Nein, ich habe es sehr, sehr leicht gelernt, immer, und muss jetzt schon ordentlich büffeln.
Und Nervosität vor einem großen Auftritt, gibt es das noch, wenn man das so lange hat?
Es ist nicht mehr so schlimm, weil im Alter sind die Hauptrollen eher kaum mehr da. Mhm. Und das sind halt dann immer schon kleinere Rollen, weil ja, man ist halt so alt. Und dann trägt man auch nicht mehr die Verantwortung so. Man spürt die Verantwortung nicht mehr so, dass dieses Stück jetzt was wird.
Aber in der Josefstadt am Cover des aktuellen, sozusagen nächstjährigen Saisonplans, also Sie werden dort ja sehr hofiert. Ich bin ja immer wieder in Stücken, wo Sie auch mit dabei sind. Diese Heimat ist Ihnen geblieben und das bleibt offenbar noch länger so.
Ja, solange es geht.
Sehr.
Wird mich sehr freuen.
Sehr schöne Zusammenfassung eines Lebens, solange es geht. Würde mich freuen, wenn es noch länger so hält. Marianne Nentwich, vielen Dank für Besuch im Stadtgespräch.
Ich danke Ihnen.